Herzlich willkommen zur Sendung Spiritualität. Heute am ersten Samstag im Monat, am Herz-Marien-Samstag, sagt Ihnen Andreas Büscher. Und am ersten Samstag im Monat gibt es einen Beitrag zur marianischen Spiritualität. Leben mit Maria beim heiligen Raphael Anais, Baron. Der heilige Raphael ist ein bereits mit 27 Jahren verstorbener spanischer Mystiker und Mönch, der am 27. September 1992 von Papst Johannes Paul II. Selig gesprochen und am 21. Februar 2009 von Papst Benedikt XVI. Heilig gesprochen wurde. Unsere Referentin in dieser Sendung ist Schwester Ingrid Mohr von den Armen Schwestern vom Kinde Jesus aus Aachen. Sie hat sich intensiv mit dem Leben des heiligen Raphael beschäftigt. So hat sie zum Beispiel seine gesammelten Werke ins Deutsche übersetzt und auch Bücher über ihn geschrieben, darunter eine Biografie mit dem Titel »Nur Gast auf Erden«. Ich freue mich nun, Schwester Ingrid Mohr am Telefon begrüßen zu dürfen. Grüß Gott, Schwester Ingrid.
Grüß Gott, Herr Büscher, und grüß Gott, liebe Hörer und Hörerinnen.
Liebe Schwester Ingrid, der heilige Raphael ist vielleicht vielen nicht so bekannt. Vielleicht können Sie ganz zu Anfang noch eine ganz kurze Vorstellung seines Lebens geben.
Ja, wie Sie schon sagte, ist ein Spanier und er wurde in Burgos geboren, und zwar am 9. April 1911 und starb, wie Sie auch schon sagten, mit 27 Jahren am 26. April 1938. Er war der älteste von vier Geschwistern. Ein gut aussehender, fröhlicher, sympathischer, junger Mann, künstlerisch begabt. Er malte, zeichnete, spielte mehrere Instrumente, schrieb viel, auch literarisch wertvolle Texte. Er schrieb, also seine Schriften bestehen aus Briefen, Gedanken, die er sich so machte, und Gebeten und so weiter. Er studierte Architektur in Madrid, gab aber dann sein Studium auf, weil er den Ruf Gottes verspürte, und so wurde er Trappist. Allerdings musste er das Kloster dreimal verlassen. Er hatte Diabetes und wurde nach Hause geschickt wieder, weil das Kloster zu jener Zeit sehr arm war und die Eltern waren wohlhabend, sodass ihm bessere medizinische und pflegerische Hilfe zuteil werden konnte. Aber er kehrte jedes Mal wieder zurück, weil er spürte, dass Gott ihn in die jener Abtei haben wollte als Ordensmann. Was zeichnete ihn aus? Es war seine große Liebe zu Gott und zur Gottesmutter. Er war bemüht, den Willen Gottes zu erkennen und zu erfüllen und nahm seine Krankheit wirklich im Glauben an. Und wie Sie schon erwähnten, er war ein Mystiker und man sagt von ihm sogar, dass er wohl einer der größten Mystiker des 20. Jahrhunderts sein dürfte. Auf mehreren Weltjugendtagen wurde er erwähnt, 1989, 2005, 2011 und so weiter. Er war einfach ein Vorbild der Nachfolge Christi für alle und besonders auch für die Jugend. Ich glaube, das ist so das Wichtigste in Kurzform.
Ja, danke, Schwester Ingrid. Und dann freuen wir uns auf Ihren Vortrag.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, als Pilger auf Erden und Gefährten untereinander bemühen wir uns, als wahre Kinder Gottes zu leben. Auf dem Weg zu unserem ewigen Ziel ist uns Maria, die Mutter Jesu, eine große Hilfe. Aber auch viele andere Heilige, die sich von Gott ergreifen ließen und ihr Leben ganz nach ihm ausrichteten, können uns Vorbild sein, uns helfend begleiten und Fürsprache für uns einlegen bei Gott. Zu ihnen gehört auch der heilige Raphael Arnaiz Baron. Schon als Jugendlicher war er von Gott fasziniert und wuchs beständig in seiner Liebe zu Gott und zur Gottesmutter. Er war sich bewusst, dass das Leben auf Erden nur kurze Zeit dauert und uns die Fülle des Lebens erst in der Ewigkeit zuteil sein wird. Noch kurz vor dem Ende seines kurzen Lebens betet er voller Sehnsucht und mit glühendem Herzen: Jesus, ich will nichts weiter als dich wahnsinnig lieben. Ich will leben, hingerissen von deiner unendlichen Barmherzigkeit. Ich lebe und dürste nach dir. Meine Seele sehnt sich nach dir, indem sie ihren Schatz, ihr Leben, ihre einzige Liebe sieht. Zögere nicht lange, Herr. Sieh, Dein Diener Raphael hat es eilig damit, bei dir zu sein, Maria zu sehen, deine heiligste Mutter, und dein Lob zu singen mit den Heiligen und Engeln. Wie das Leben der meisten Heiligen und derer, die danach streben, heilig zu werden, war auch das von Raphael geprägt von zärtlicher Liebe zur Mutter Jesu. Sie war für ihn von großer Bedeutung auf seinem Weg zu Gott. Von ihr erhielt er Hilfe, Licht und Trost, und mit ihr verband ihn Vertrauen, kindliche Einfachheit und Zärtlichkeit. Von Kindheit an trug er sie im Herzen, und bis zum Ende seiner Tage hörte er nicht auf, sie zu preisen und um ihren Schutz zu bitten. Er war überzeugt, dass marianisch sein muss, wer Christ sein will. Dass er selbst es war, bezeugen Menschen, die ihn erlebten. Am deutlichsten aber erfahren wir es aus seinen Schriften, die durchdrungen sind von Liebe zu Maria. Ob gelegen oder ungelegen, nannte er ihren Namen. Diese Liebe war das Fundament, auf dem seine Spiritualität begründet ist. Um Raphael recht zu verstehen, ist es wichtig anzumerken, dass er, so wenig wie Teresa von Avila oder Franz von Assisi, Theologie studiert hatte. Aber diese und viele andere Heilige erreichten oft ein tieferes Verständnis der Geheimnisse des Glaubens als so mancher offizielle Theologe. Wie aber kam es zu Raphaels tiefer Verehrung und Liebe zur Gottesmutter? Die Wurzeln seiner marianischen Frömmigkeit waren ein kostbares Erbe, das er von seinen Eltern erhielt und das er auch von den Jesuiten mit auf den Weg bekam, zu denen er in die Schule ging. Später noch erinnert er sich gerne an die feierlichen Maiandachten im Kolleg und an die Treffen der Mitglieder der marianischen Kongregation, die von den Jesuiten geleitet wurde. Seinem Onkel schreibt er: Ich bin den Jesuiten sehr dankbar für die Hinführung zur Verehrung Mariens in unseren jungen Jahren. Ein Zeichen für das Vertrauen von Raphaels Eltern in die Gottesmutter zeigt folgende Begebenheit. Nachdem sich der 9-jährige Raphael von schwerer Krankheit vollständig erholt hatte, reiste sein Vater mit ihm an einen Wallfahrtsort, um Maria für die erlangte Heilung zu danken. Eine kleine Anekdote zeigt, dass Raphael schon als Kind bemüht war, das tägliche Rosenkranzgebet in der Familie andächtig zu verrichten. Seine Mutter betete vor, wollte aber gelegentlich möglichst schnell fertig werden, weil eine wichtige Sache auf sie wartete. Dann konnte Raphael sie sanft am Ärmel zupfen und ihr zuflüstern: Mama, nicht so schnell. Er betete den Rosenkranz als Kind, als Student, als Ordensmann. Und er tat es in den verschiedensten Situationen seines Lebens und an den unterschiedlichsten Orten. In den Bergen, an einem einsamen Strand am Kantabrischen Meer, zusammen mit Kommilitonen in der Madrider Pension, bevor sie zur Entspannung Theater spielten. Mit Kameraden während der nächtlichen Wache am Königspalast zur Zeit seines Militärdienstes. Oder später, wenn er mit seinen Brüdern zur Feldarbeit hinauszog, die Hacke in einer Hand und den Rosenkranz in der anderen. Raphael berichtet auch von Besuchen an Marienwallfahrtsorten wie Sonsoles in der Nähe von Avila oder Covadonga in den Bergen Asturiens. Zum Beispiel schreibt er: Heute waren meine Mutter, Tante Maria und ich in Sonsoles. Wir hielten uns eine ganze Weile dort auf und beteten den Rosenkranz. Meine Eltern und ich waren allein in der Grotte, das war die von Covadonga, wo wir innig gebetet haben. In seinen Briefen spricht Raphael mehrmals über die intensive Marienverehrung in der Familie und über seine tief religiösen Eltern, die sogar täglich das marianische Offizium beteten. Hier einige Beispiele. Um 8 Uhr ist die Maiandacht, an der die ganze Familie teilnimmt. Oder mein Vater lässt an keinem einzigen Tag das Gebet des Marianischen Offizium ausfallen. Oder auch in einem Brief, liebste Mutter, ich möchte, dass du nur eines in dein Offiziumgebet hineinlegst, Liebe zu Maria. Kümmere dich um nichts anderes. Sie ergänzt alles, was vielleicht noch fehlt. Durch seinen Onkel, den Herzog von Makeda, bekam Raphael Kontakt zu den Trappisten, den Zisterziensern der strengeren Observanz, einem stark marianisch geprägten Orden, in dem alle Klosterkirchen und jedes seiner Mitglieder Maria geweiht sind. Der heilige Bernhard von Clairvaux, Ordensvater der Zisterzienser, wird wegen seiner Liebe zur Gottesmutter oft Doktor Marianus genannt. Über Maria nie genug. Das war der mariologische Grundsatz des heiligen Bernhard, mit dem er ausdrücken wollte, dass über Maria nie genug nachgedacht und gesagt werden kann. Als der 19-jährige Raphael 1930 diese Trappistenabtei in der Nähe von Palencia zum ersten Mal besuchte, war er tief beeindruckt von der Nüchternheit der Abtei und der inneren Kraft der Trappisten. Und nachdem er die vielen Mönche am Abend nach der Komplett das Salve-Singen gehört hatte, schreibt er seinem Onkel noch ganz ergriffen: Als ich die Ehrfurcht sah, die die Mönche in der Kirche bekunden, und vor allem, als ich das Salve hörte, lieber Onkel Pauline, Gott allein weiß, was ich empfand. Das war etwas Erhabenes. Wenn man es so singt, wie Sie es tun, ist es unmöglich, dass die Jungfrau Maria keine Freude an ihnen hat und ihnen nicht jegliche Art von Wohltaten erweist. So haben sie allen Grund, zufrieden und fröhlich zu sein. Nach einem weiteren Besuch in jenem Kloster, Trappa genannt, ergänzt Raphael: Wie viel Zärtlichkeit und Liebe muss die Mutter zu diesen ihren Kindern haben, die sie mit so viel Hingabe verehren. Ich glaube, dass sie im Himmel eine Krone bereithält für die Trappisten, die mit grenzenlosem Jubel nicht aufhören, die Worte unseres Vaters des heiligen Bernhard zu wiederholen, der in einem Augenblick leidenschaftlicher Liebe zu seiner Mutter ausrief: O Clemens, o Pia, o Dulcis Virgo Maria, o gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria. Dieser junge Architekturstudent Raphael hatte die tiefe, zarte Verehrung der Mutter Jesu verinnerlicht und sich zu eigen gemacht. Knapp und präzise bemerkt er später einmal: Es ist so schön, Maria zu lieben. Das Leben eines Zisterziensers ist von nichts anderem erfüllt als von Gott und von der Jungfrau Maria. Damit beschäftigt er sich und daraus lebt er. Raphael verspürte den Ruf Gottes in die engere Nachfolge Jesu immer deutlicher. Um diesem Ruf zu folgen, hatte er auf vieles zu verzichten. Auch in schwierigen Phasen der Zweifel und des schmerzlichen Loslassens wandte er sich an Maria. Ich bat die Gottesmutter, mit mir zu gehen, mich zu begleiten und meine Schritte zu lenken, meine letzten Schritte unter den Menschen. Wenn ich strauchele, erinnere ich mich an sie. Und da ich weiß, dass sie mich dort im Kloster erwartet, gibt mir schon allein der Gedanke daran die notwendige Kraft zum Weitergehen. Und dann setze ich meinen Weg fort. Mit dem Eintritt in die Trappa Mitte Januar 1934 verstärkte sich Raphaels marianische Frömmigkeit. Aus dem Gästebereich der Abtei schreibt er seiner Mutter wenige Stunden, bevor er in die Klausur aufgenommen wurde: Lass nicht nach, Gott zu loben und die seligste Jungfrau um meine Beharrlichkeit zu bitten. Denn wenn wir etwas von Gott empfangen, ist es auf ihre Fürsprache. Ich werde euch noch mit mehr Ruhe schreiben. Heute müsst ihr zufrieden sein mit dem Wissen, dass euer Sohn glücklich ist, dass er viel für euch betet und dass er sich in den Händen Mariens befindet, der Fürsprecherin des Ordens. Nach wenigen Tagen als Postulant erzählt Raphael seinen Eltern von seinen ersten persönlichen Erfahrungen im Kloster. Im Chor der Zisterzienserabtei beginnen rund 50 Männer mit dem Gesang der Worte des Engels an Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Ich glaube, die Königin des Himmels muss in diesem Augenblick ihre Söhne liebevoll anschauen und Gott selbst seine Freude an Maria haben. Es ist also der Mühe wert, sich um zwei zu erheben und ein bisschen Müdigkeit auf sich zu nehmen. Das Leben der Trapper beschränkt sich auf das Singen im Chor und außerhalb des Chores, aber der Gesang ist derselbe. Und wenn meiner auch sehr armselig ist und ich ihn mit ziemlich viel Müdigkeit vollziehe, so glaube ich doch, dass Gott ihn annimmt. Und genau darum bitte ich die heiligste Jungfrau. Gott liebt mich sehr und sie hilft mir auf eine Weise, wie sie es zu tun versteht. Auch wenn Raphael noch so müde ist, gehen seine Gedanken zu Maria, wie hier. Es ist 6 Uhr früh. Und ich bin so müde, dass ich umfallen könnte. Bruder Damian hat es bemerkt und mir mit Zeichen zu verstehen gegeben, dass ich nicht einschlafe, wenn ich schreibe. Und so fällt es mir leichter, die Augen offen zu halten. Ohne weitere Vorrede als ein Ave Maria habe ich also Papier und Stift genommen und beginne zu schreiben. Und gegen Ende des Briefes ergänzt Raphael das zu Beginn Gesagte. Bruder Damian hatte recht, die Müdigkeit ist verschwunden. Früher verdienten die Mönche der Trapper einen Teil ihres Unterhaltes mit der Herstellung von Schokolade. Auch Raphael half mit und dachte, natürlich auch während dieser Arbeit, immer wieder an die Gottesmutter. Seinen Eltern berichtet er Ende Januar: In der Nacht hat es geschneit. Deshalb gehen wir nach dem Hochamt in die Schokoladenfabrik und wickeln Tafeln Schokolade ein. Ich bin sehr langsam bei dieser Arbeit. Nur gut, dass man mir keinen Akkordlohn bezahlt. Wir arbeiten 2 Stunden und das bedeutet 2 Stunden absoluten Schweigens. Ich kann euch versichern, dass ich dabei weder müde werde, noch mich langweile, denn ich denke nach dabei. Und wenn ich hin und wieder ein Ave Maria bete, ziehe ich mehr Nutzen aus der Arbeit und die Schokolade ist besser eingewickelt. Einen Monat nach seinem Eintritt, also im Februar 1934, wird Raphael eingekleidet und ist ab jetzt Bruder Maria Raphael. Natürlich gehen auch in diesen Augenblicken seine Gedanken zur Mutter Gottes. Nachdem er seinen Eltern von der Feierlichkeit erzählt hat, fügt er hinzu: Schon bin ich ganz in Weiß, wenigstens von außen. Jetzt werde ich mich anstrengen, es von innen zu werden, was ja die Hauptsache ist. Mein letztes Gebet als Laie war ein Ave Maria. Nun wieder eine kleine Anekdote, die sich im März 1934 zutrug, also 2 Monate nach Raphaels Eintritt ins Kloster. Dazu muss man Folgendes wissen. Bei den Mahlzeiten der Trappisten wird geschwiegen und aus einem religiösen Buch vorgelesen. Zur Zeit Raphaels war es üblich, dass, wenn einer das Pech hatte, die Stille zu stören, weil ihm zum Beispiel ein Besteckteil aus der Hand fiel, er zur Buße in die Mitte des Refektoriums trat, sich der Länge nach zu Boden warf und um Verzeihung bat. In seinem Novizeneifer wünschte sich Raphael eine Gelegenheit, in solch eine peinliche Situation zu geraten, um Buße zu tun. Allerdings bot sich ihm spontan keine Chance dazu. Und in seinem absolut kindlichen Vertrauen zur Gottesmutter bat er sie flehentlich, ihm zu einer passenden Gelegenheit zu verhelfen. Hören wir, wie er einige Monate später seiner Tante erzählt, was da geschah und was er durch den Vorfall gelernt hatte. In den ersten Tagen im Noviziat empfand ich ein echtes Verlangen nach Demütigung. Ich wollte Buße tun und bat Pater Magister darum. Verständlicherweise lachte man über meine Treuherzigkeit. Später begriff ich, dass ich geglaubt hatte, Gott zu suchen, aber in Wirklichkeit suchte ich mich selbst. Die Zeit verging und nichts geschah. Da wandte ich mich an die Jungfrau Maria und sagte es ihr eines Tages, bevor ich zum Essen ging. Und jetzt, glaub mir, nachdem ich Maria darum gebeten hatte, kamen wir ins Refektorium. Und in einer Pause, die der Vorleser machte, als die größte Stille herrschte, verheddere ich mich, ich weiß nicht wie, in meinem weiten Mantel. Ich verschütte das Wasser, verursache schrecklichen Lärm und zum guten Schluss fällt mir auch noch das Trinkglas mitten auf die Fliesen zu Boden. Lärm und materieller Schaden. Das Einzige, was ich in meinem Schrecken retten konnte, war ein Henkel, der unter einem Haufen Scherben am Boden lag. Als sich Raphael in diesem Augenblick bewusst wird, was er angerichtet hat, ermahnt er sich selbst recht streng. Wolltest du nicht in die Mitte gehen und dich der Länge nach zu Boden werfen? Gut also, dann geh. Geh genau jetzt, wo du nicht damit gerechnet hattest. Mir wär's am liebsten gewesen, die Erde hätte mich verschluckt. Alles tanzte mir vor Augen. Ich lief rot an und tat, was ich tun musste. Dann fügt er noch seinen frisch gefassten, festen Vorsatz hinzu und das, was er für den Rest seines Lebens aus dieser peinlichen Begebenheit lernte. Von jenem Tag an bemühe ich mich um ganz besondere Vorsicht bei Tisch. Wenn ich esse, nehme ich den Mantel sehr sorgfältig zusammen und die Jungfrau Maria habe ich um keine Demütigung mehr gebeten. Man soll nichts erbitten, denn ohne dass man es tut, bekommt man eine so gehörige Portion zugewiesen, dass man für eine Weile genug hat. Darin habe ich Erfahrung und die Angelegenheit ist wohl deutlich genug.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb, die Sendung Spiritualität. Leben mit Maria beim heiligen Raphael Arnaiz Baron, das ist unser Thema in dieser Sendung. Und unsere Referentin ist Schwester Ingrid Mohr von den Armen Schwestern vom Kinde Jesus aus Aachen. Sie hat die gesammelten Werke von Bruder Raphael ins Deutsche übersetzt. Nun hören wir weiter aus ihrem Vortrag über den heiligen Raphael.
Liebe Hörer und Hörerinnen, hart war für Raphael und die ganze Familie der Abschied von seinem geliebten Elternhaus gewesen. Und er war überzeugt, dass das Herz seiner Mutter auch nach Monaten noch blutete. Als er seinen Eltern nach der bei den Trappisten damals besonders strengen Fastenzeit am Ostersonntag 1934 wieder schreiben darf, bittet er seine Mutter, in ihrem eigenen Leid an den Schmerz der Mutter Jesu zu denken, als sie ihren Sohn leiden und sterben sah. Immer wenn dich die Erinnerung an mich traurig stimmt, denk an die Jungfrau Maria. Auch sie hatte ein großes Opfer zu bringen. Und sich an das Rosenkranzgebet im Elternhaus erinnernd, bittet er: Unterlasst bitte nicht das Beten des Rosenkranzes, auch wenn ich nicht dabei bin. Jetzt bete ich ihn allein, aber immer so, als wäre ich mit euch zusammen. Und ich glaube, dass Maria euer und mein Gebet annimmt, auch wenn die Gebetszeiten andere sind. Für uns Christen ist es ein großer Trost, uns vereint zu wissen. Wenn man Glauben hat, gibt es nur eines, und das ist Gott, der früher oder später unser aller Ziel ist. Raphael war nun seit knapp 4 Monaten in der Abtei, eine Zeit eifrigen Eingewöhnens in das klösterliche Leben. Da traf ihn völlig unerwartet ein harter Schlag. Anfang Mai zeigten sich die ersten Symptome einer Krankheit, die sich als Diabetes herausstellte. Ende Mai 1934 musste er in sein Elternhaus zurückkehren, das er wenige Monate zuvor gesund und voller Leben verlassen hatte. Seine Vorgesetzten wussten, dass er dort medizinisch und pflegerisch besser versorgt sein würde, als es zu jener Zeit in der Abtei möglich war. Rückblickend konnte Bruder Raphael über seine ersten Monate im Kloster sagen: Ich war überglücklich in der Trappa, hatte es geschafft, mich von den Geschöpfen zu lösen und wünschte nichts sehnlicher als Gott. Gott hatte also auf überraschende und schmerzliche Weise seine Pläne durchkreuzt. Er selbst bezeichnete es mit dem Satz: Gott stutzte mir die Flügel. Trotz seiner Bestürzung verstand er es, diese heftige Prüfung im Glauben bis zu dem Punkt zu überwinden, dass er sagen konnte: Als ich in die Trappa eintrat, übergab ich ihm alles, was ich war und alles, was ich besaß, meine Seele und meinen Leib. Meine Hingabe war absolut und vollständig. Daher ist es ganz recht, dass Gott jetzt mit mir tut, was er meint und was ihm gefällt, ohne dass meinerseits eine Klage oder Auflehnung dagegen käme. Auch jetzt verlässt sich Bruder Raphael auf die Hilfe der Gottesmutter. Ich weiß, dass Maria mich nicht im Stich lässt, und rechne zusätzlich mit dem Gebet seiner Mitbrüder. Ich vertraue auf das Gebet, das die Novizen und Oblaten an die heiligste Jungfrau richten. Darauf verlasse ich mich mehr als auf die Ärzte, denen Gott verzeihen möge, dass sie mich dermaßen hungern lassen. Raphaels Gedanken kehren ständig zu seinem geliebten Kloster zurück, in dem die Gottesmutter ja besonders verehrt und geliebt wird. Sich an die festliche Gestaltung des Maimonats erinnern, schreibt er seiner Tante: Wenn du sehen könntest, mit welchem Eifer wir im Noviziat den Marienmonat Mai gestalteten. Ich musste ihn wegen meiner Krankheit abbrechen. Einer seiner Mitnovizen bezeugte diesen Eifer und das schwere Los seines Mitbruders. Im Noviziat verehrten wir die Gottesmutter mit außergewöhnlichem Eifer. Wir beteten den Rosenkranz und hielten Novenen. Besondere Bedeutung hatte der Maimonat mit seiner innigen Marienverehrung. Wir hatten eine sehr ansprechende Statue der heiligsten Jungfrau, die wir auf einen Altar im Noviziat stellten und mit Blumen schmückten. Diese Blumen brachten wir vom Feld mit. Wenn wir von der Arbeit kamen, waren wir mit Rosen und Feldblumen beladen, die wir mit viel Liebe der Herrin zu Füßen legten. Raphael stellte diese Blumen gerne vor die Statue. Nicht lange konnte er dieser schönen Aufgabe nachgehen, denn es war Anfang Mai, als sich die ersten Anzeichen seiner Krankheit zeigten. Ab Mitte Mai konnte er nicht mehr zur Feldarbeit hinaus und daher auch keine Blumen mehr pflücken. Er musste sich damit begnügen, der Jungfrau Maria andere Blumen anzubieten, die ihr sehr lieb sind, die des Opfers, des Herzens und des Kreuzes. Bis hier sein Mitbruder, der Pater Damian. Kaum waren einige Monate nach diesem harten Schlag vergangen, da begann Raphael von einer Rückkehr in die Abtei zu träumen. Seinem Noviziatsleiter schreibt er und bittet: Beten Sie zur heiligsten Jungfrau unserer Herrin. Ich tue es auch, damit ich mein Noviziat wieder aufnehmen kann. Grund, statt mit dem Auto spazieren zu fahren und ein gutes Leben zu führen, wieder versuche, die Kerzen anzuzünden und zu löschen und den Blasebalg der Orgel zu bedienen, wenn der Strom ausfällt. Schließlich gehöre ich dorthin. Und als es ihm besser geht, behauptet er, das habe ich der Jungfrau Maria zu verdanken, die mich wieder und für immer in meinem geliebten Kloster haben will. In Gedanken bin ich im Chor und singe zur Ehre Gottes und Mariens. In seiner innigen Beziehung zu Gott und seiner Liebe zur Gottesmutter war für Raphael auch während seiner Abwesenheit vom Kloster jeder Augenblick geeignet, um an Maria zu denken. So kam er während seiner Genesungszeit einmal nach Gijón, eine Stadt an der spanischen Nordküste. Im dortigen Hafen beobachtete er das großartige Schauspiel eines deutschen Ozeandampfers, der sich anschickte, aufs hohe Meer hinauszufahren. Angesichts der Menschen auf dem Schiff und all des Prunkes an Lichtern und Musik, das Orchester spielte auf dem Deck gerade einen Foxtrott, wurde Raphael sehr nachdenklich und schreibt schließlich seiner Tante: Ich weiß nicht, ob meine Brüder, die Trappisten, zu dieser Stunde das Salve sangen, aber Tatsache ist, dass jene Musik, die vom Schiff herübertönte, mich traurig stimmte. Und als ich später die Kirche betrat und den Tabernakel so verlassen sah, da empfahl ich Gott alle Menschen, auch die auf dem Schiff, die so ruhig und sorglos auf dem Sonnendeck tanzten, ohne zu bedenken, dass schon allein ein Wunsch seinerseits genügen würde, um all diese Großartigkeit unter den Wellen verschwinden zu lassen. Wie schmerzlich, mein Gott, wie schade. Und der Tabernakel so verlassen. Da Raphael während dieser Zeit über reichlich freie Zeit verfügt, schreibt er viel. In einem langen Text vom September 1934 darf Maria natürlich nicht fehlen. Da heißt es zum Beispiel: Ich glaube, dass das Schreiben über und das Denken an göttliche Dinge meiner Seele sehr nützlich ist und eine Erholung für meinen Geist bedeutet. Der Hilfe der heiligsten Jungfrau Maria empfehle ich mich, bevor ich mit diesem Heft beginne. Und mit der Gnade des Heiligen Geistes, von dem ich erhoffe, dass er mich erleuchtet, fange ich an. Raphael spürt zwar die Versuchung, sich für ein leichteres Leben als in jenem strengen Kloster zu entscheiden, bleibt aber standhaft und bekennt: Ich bin schwach und armselig, aber ich verlasse mich auf eine Mitstreiterin. Das ist die heiligste Jungfrau Maria. Sie ist unbesiegbar. Und ich weiß, dass sie mich sehr liebt. So kann Raphael seiner Großmutter Fernanda im Vertrauen schreiben: Meine Berufung wird immer intensiver. Man kann fast sagen, dass sie größer geworden ist. Ich bin weiterhin Bruder Maria Raphael. Das Einzige, was diesen deinen armen Enkel interessiert, sind Gott und die Jungfrau Maria. Und so, als wolle er seine Oma trösten und sie anstecken mit der eigenen Überzeugung, fügt er am Ende eines längeren Textes noch hinzu: Du hast Gott und den Schutz der Jungfrau Maria. Was mehr könntest du dir wünschen? Sag mir nicht, dass dir irgendetwas fehlt, denn du besitzt alles. Gut, entschuldige meine Predigt, Oma, aber klar, da ich Trappist bin. Im Oktober 1934 fand ein Bergarbeiterstreik in Asturien statt. Durch die herrschende Notlage erlitt Raphaels Gesundheit einen starken Rückschlag. Als er sich nach mehreren Monaten etwas erholt hatte, bat er um Wiederaufnahme in die Abtei. Allerdings rieten ihm seine Vorgesetzten, erst einmal abzuwarten. Was Raphael darauf antwortet, zeigt, wie es ihm innerlich mit dieser Antwort ergeht. Entschuldigen Sie, Pater, aber verstehen Sie meine Lage und bitte, flehen Sie die Mutter Gottes an für einen Ordensbruder, der leidet. Aber nicht, damit er nicht mehr zu leiden hätte, sondern damit seine Tränen fruchtbar seien und ihm zu etwas dienen. Ich glaube nämlich, dass das Leiden allein nicht ausreicht, wenn man sich nicht an das Kreuz Christi erinnert und an die Schmerzen seiner heiligsten Mutter. Meinen Sie nicht auch? Und in diesem Zusammenhang betet Raphael in voller Hingabe an den Willen Gottes: Herr, wenn ich, um dich zu lieben, das Kreuz brauche, dann schick es mir. Denn ich sehe deutlich, dass ich dich mehr liebe, je mehr Kreuz ich zu tragen habe. Je mehr ich dich liebe, umso mehr Freude bereite ich dir. Heiligste Jungfrau, du lenktest meine Schritte in die Trapa, damit ich lernte, deinen Sohn zu lieben. Hilf mir in meinem Vorsatz, ihn täglich inniger zu lieben. Im Oktober 1935 schließlich schreibt Raphael dem Abt und bittet ihn um Wiederaufnahme. Viel habe ich zur Gottesmutter gebetet, bevor ich mit diesem Brief begann. Und lange Zeit habe ich vor dem Tabernakel verbracht, um Jesus um Rat zu bitten. Ein Jahr lang habe ich gewartet, das mir wie ein Jahrhundert vorkam. Die heiligste Jungfrau war mein Halt in meiner Berufung. Der Herr hat mir zu verstehen gegeben, dass die Welt keine Bleibe für mich ist. Er will mich in der Nähe des Tabernakels haben. Und mich zieht es hin zum Allerheiligsten. Daher bitte ich die Gemeinschaft erneut darum, mich armen Menschen aufzunehmen, der nach nichts verlangt und nichts sehnlicher wünscht, als im Hause Gottes weilen zu dürfen. Fast 2 Jahre sind vergangen seit meinem Eintritt ins Noviziat. Vielleicht nicht vor den Menschen, wohl aber vor Gott habe ich keinen Augenblick aufgehört, Bruder Raphael zu sein. Und ich versichere Ihnen, auch wenn ich mein ganzes Leben in der Welt verbrächte, wäre ich im Geist weiterhin Trappist. Es sitzt sehr tief in mir. Und die Gottesmutter begleitet mich immerzu. Ich bin überzeugt, dass sie mich dort haben will. Und sie will mich mit der Demut, in der sie uns Vorbild war. Der letzte Teil des Satzes, den ich gerade gelesen habe, und sie will mich mit der Demut, in der sie uns Vorbild war, war für Raphael selbst vollkommen unbewusst wie eine Vorhersage. Er würde zwar in die Trappistenabtei zurückkehren können, aber nur als Oblate, denn die Fortsetzung des Noviziates war für ihn aufgrund seiner sehr angeschlagenen Gesundheit nicht mehr möglich. Wie es weiterging mit Bruder Raphael und seiner innigen Beziehung zur Gottesmutter, werden wir in einem zweiten Teil mit diesem Thema hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, zum Abschluss möchte ich noch einige Worte vom heiligen Bruder Raphael vorlesen, mit denen er uns ermutigen und anspornen kann, die Gottesmutter mehr und mehr zu lieben und uns stets vertrauensvoll an sie zu wenden. Wie schön ist es, sich Maria zu weihen. Das kleine Offizium reicht nicht aus, auch nicht der Rosenkranz oder eine 500.000 Novenen. Man muss sie sehr, sehr lieben. Ihr alles erzählen, alles anvertrauen. Sie ist eine wahre Mutter. Und ich bin der Meinung, dass wir, je mehr wir sie lieben, Gott mehr lieben. Mit anderen Worten, unsere Liebe zu Gott nimmt in dem Maß zu, wie unsere Hingabe an die heiligste Jungfrau wächst. Und das ist ganz normal, denn wie sollte man die Mutter lieben und nicht auch ihren Sohn? Unmöglich. Und was sollte uns Gott versagen, wenn wir ihn auf die Fürsprache Mariens darum bitten?
Ja, vielen Dank, Schwester Ingrid, für Ihren Vortrag über den heiligen Raphael Arnaiz Varón. Sendung Spiritualität mit Schwester Ingrid Mohr von den Schwestern vom armen Kinde Jesus. Sie können sich einbringen in die Sendung und Ihre Frage stellen, und die Hörernummer hat Frau Fechler als erste gewählt. Grüß Gott, Frau Fechler.
Grüß Gott, Herr Bischof. Grüß Gott, Schwester Ingrid. Ohne Sie hätte ich wahrscheinlich niemals etwas von Bruder Raphael Anarchistbaron gehört. Und ich bedanke mich sehr. Es ist schon immer wieder für mich ein Wunder, dass so ein begabter junger Mensch aus einer eigentlich betuchten Familie doch so zu so einer kindlichen und innigen Beziehung zu Gott kommen kann. Ich denke, er hätte sich auch was ganz anderes für sein Leben wählen können. Und das Bild auch auf der Novene da von ihm, wie er so innig versunken, so richtig innerlich beseligt eigentlich da abgebildet ist. Das ist schon wunderbar, finde ich. Ich bete die Novene auch oft. Ja, schön. Ne? Und dann wollte ich aber doch mal fragen, er ist ja nun aus einer vielleicht nicht reichen, aber doch gut situierten Familie gewesen. Und wie ist es denn, wie hat er denn die Armut in der Welt? Es ist ja nicht so, dass es so, wie wir das so bekommen hier über Fernsehen. Und wie hat er das eigentlich so hingenommen? Er hat ja selbst die Armut gewählt. Wirklich, das ist ja wirklich ganz einfach gewesen da. Haben so mit dem teilen und hat es ihn auch bedrückt oder das hätte ich eigentlich ganz gerne.
Ja, da gibt es schöne Beispiele, dass er sich dessen bewusst war. Er hatte alles, was er brauchte für sein Leben und hätte wirklich im Reichtum leben können. Aber zum Beispiel auch, dass er zu den Bediensteten ganz schlicht und einfach war. Die hatten also zum Beispiel bei Tisch eine Klingel am Boden, da trat man drauf und dann kam eine Serviererin oder was auch immer. Und er hat das nicht getan. Er hat das ist dann selber gegangen und hat sich etwas geholt. Das ist jetzt auch so ein Stückchen Armut, ne? Dass er nicht davon Gebrauch gemacht hat, sich jetzt bedienen zu lassen. Oder er hat seine Mutter gebeten um Bettwäsche, und sie hatten ja alles in Fülle, und hat das zu den Armen gebracht. Oder auch um mit den Armen sich solidarisch zu zeigen, hat er sich zum Beispiel bei den Kartäusern, da im Kartäuserkloster in Burgos, hat er sich hingestellt in die Reihe der Armen mit einer Blechdose und hat sich dann auch einen Schöpflöffel Suppe geben lassen, also um sich solidarisch zu zeigen, ne, mit ihnen.
Danke, das wollte ich auch wissen, weil es ist eigentlich für mich auch ein wichtiger Wesenzug auch eines Heiligen.
Kleine Beispiele, ne?
Ja,
aber das Dankeschön. Schon vor. Bitte.
Danke, Frau Fechler. Auf Wiederhören. Gesegneten Advent.
Ihnen auch.
Ja, Schwester Ingrid, der heilige Raphael hat ja in einer sehr bewegten Zeit gelebt. Es war die Zeit des Spanischen Bürgerkriegs. Sie haben gesagt, er hat sich auch in die Reihe eingereiht, um mit den Armen sich solidarisch zu zeigen. Er selber musste ja auch zum Militärdienst gehen.
Ja.
Wie hat denn das, diese Wirren der Zeit, diese Bedrohung seines Landes, hat sich das auf sein geistiges Leben ausgewirkt, oder war seine Sehnsucht einfach so groß, dass er da gar nicht so viel drüber geäußert hat?
Doch, er war sich dessen sehr bewusst. Er hat mit dem Land, mit dem Volk gelitten. Und er sah seine Aufgabe auch schon vor dem Klostereintritt auch darin, viel zu beten, um den Frieden für die Menschen, die an der Front standen. Er war ja eingezogen worden zum Militärdienst, wurde aber dann sehr bald als untauglich deklariert. Und da hat er eben seine Aufgabe darin gesehen, auch ganz intensiv zu beten für die, die auch an der Front standen, auch für seine Brüder.
Ja.
Weiß jetzt nicht viel mehr dazu zu sagen.
Ja, seine Sehnsucht war ja ganz, ganz stark nach Gott. Er war ganz ergriffen davon, und man hat ja gemerkt, er hat auch wirklich diese Gegenwart gelebt. Also er hat Maria wirklich als gegenwärtig gesehen im Gebet, dass sie das Gebet wirklich annimmt, dass es zur Ehre Gottes und zur Ehre Mariens auch ist bei den Trappisten. Der heilige Bernhard als Ordensvater.
Ja, ja. Ja, das, wie gesagt, er liebte sie schon von Kindheit an, die Mutter Gottes, aber es hat sich natürlich später noch verstärkt und war so ganz in seinem Sinn, ne? Weil er Maria sowieso schon liebte.
Und das ist ja jetzt ein spanischer Mystiker und Sie sind eine deutsche Ordensschwester. Wie kommt es, dass Sie als deutsche Ordensschwester einen spanischen Mystiker bekannt machen? Er ist ja jetzt eigentlich so uns erstmal nicht so bekannt gewesen. Jetzt auf den Weltjugendtagen ist er vorgestellt worden. Aber durch Ihre Arbeit und Ihre Übersetzungen ist er eigentlich in Deutschland bekannt geworden.
Ja, ja, genau. Im deutschsprachigen Raum überhaupt, ne? Ja, also ich habe 16 Jahre in Spanien gelebt und im ersten Jahr, als ich dort war, da bekam ich kann mich nicht mehr erinnern von wem, ein Buch geschenkt über ihn. Und zwar eines, das war das zweite, was über ihn geschrieben wurde, nämlich das hatte seine eigene Mutter geschrieben. Und ich war damals junge Schwester und das hat mich also so begeistert und begleitet über Jahre hinweg. Und wie das dann oft so geht, dann verschwand das so ein bisschen aus meinem Kopf über die Zeit, weil immer wieder anderes auch kam. Aber dann, als ich schon wieder endgültig in Deutschland zurück war, da kam ich mal wieder nach Spanien und da wurde das wieder ganz, ja, frisch in mir. Ich war dann auch in der Abtei, hatte eine heilige Messe auch mit einigen am Grab des heiligen Raphael. Und als ich zurückkam ich war damals in Bonn, Bad Godesberg stationiert, da erzählte ich meinen Mitschwestern davon. Und die waren ganz angetan, aber ganz besonders eine krebskranke Mitschwester. Und die war also so begeistert von dem, was ich ihr erzählte, dass sie mich jeden Tag neu bat: Schwester Ingrid, erzählen Sie mir noch was von dem Bruder Raphael. Und ich erzählte ihm dann so von seinen letzten Monaten, wo er die Krankheit wirklich ihn streckte, ne? Ja, wo er wirklich sehr krank war und wie er mit seiner Krankheit umging. Und davon erzählte ich ihr und dann, diese Schwester lebte förmlich auf und sagte mir: Schwester Ingrid, wenn Sie mir was erzählt haben, ich bete darüber, ich betrachte darüber und das hilft mir so sehr. Und dann kam mir so wie ein Blitzgedanke: Schwester, soll ich Ihnen denn mal was übersetzen? Und dann sagte: Nein, das reicht mir schon, wenn Sie mir davon erzählen. Sie haben so viel zu tun mit der Schule und im Labor und so weiter. Das reicht mir. Aber mich hat es dann selbst, wie man so sagt, gejuckt. Und dann habe ich mir jeden Tag eine DIN A4-Seite übersetzt für diese Schwester. Und ihr jeden Tag ein Blatt gegeben. Und dann hat sie von anderen davon erzählt. Und die baten mich dann auch. Und dann kam es zu Vorträgen und zur Übersetzung letztendlich des ganzen Buches. Da könnte ich also eine halbe Stunde mindestens erzählen, was da also alles geschehen ist und ich sah es so als Fügung Gottes an und als einen Auftrag von oben, von Gott her, dass ich den Raphael im deutschsprachigen Raum bekannt machen solle. Ne? Das ist einfach, ich habe schon Vorträge darüber gehalten, weil das einfach faszinierend ist, was da gelaufen ist, wo viele gesagt haben: Hören Sie mal, das gibt's überhaupt nicht, was Sie mir da erzählen. Das kann wirklich nur so sein, wenn Gott seine Hand dabei mit im Spiel hat. Ne? Und dann war es auch so, dass die deutsche Übersetzung dann wieder in andere Sprachen übertragen worden ist. Übrigens war die deutsche Sprache die erste, wo die Gesamtschriften des heiligen Raphael übersetzt worden sind. Ist zum Beispiel auch meine Übersetzung ins Koreanische übersetzt und so könnte ich viel erzählen. Das ist jetzt, glaube ich, genug.
Ja, also ein bekanntes Buch ist ja Nur Gast auf Erden. Das hat auch ein Vorwort von Kardinal Meissner. Dort sind seine Gesamtschriften drin herausgegeben, die Sie übersetzt haben.
Dann kam zum Weltjugendtag 2005 eins raus, die Zärtlichkeit Gottes. Ein Jahr drauf habe ich dann eins rausgegeben, wenn ich 1000 Leben hätte. Eine Kurzbiografie sozusagen mit Zitaten von ihm und schönen Bildern, die er auch gemalt hat und Fotos. Und dann eine Novene ist rausgekommen und dann ein Buch über ignatianische Exerzitien mit dem heiligen Raphael von einem Weihbischof in Madrid. und so weiter. Das ist also einfach schon eine ganze Kette von Dingen, die sich da angeknüpft haben an die Buchübersetzung. Mhm.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie die Bücherliste einsehen möchten, dann ist ab Montag unser Hörerservice für Sie da. Der hat die Bücherliste, dann können Sie das anfordern. Die Bücher sind im Buchhandel erhältlich. Und es gibt auch noch die Werke von Ihnen, Schwester Ingrid. Ist das nochmal was anderes oder die Werke 1 bis 6? Ist das?
Das sind alle Bücher. Es gibt 6 verschiedene Sachen, die ich übersetzt habe oder auch selber rausgegeben habe. Und die können alle über mich bezogen werden oder auch über den Buchhandel.
Ja, und die Adresse weiß unser Hörerservice ab Montag wieder. Wir sind leider schon am Ende unserer Sendezeit angekommen. Ich sage Ihnen erstmal ganz herzlichen Dank, Schwester Ingrid, für diese schöne Sendung. Und es gibt ja einen zweiten Teil, eine Fortsetzung im Januar.
Ja.
Und natürlich kann man diese Sendung auch noch einmal nachhören, wenn man sie weitergeben möchte oder einfach einiges noch einmal sich verinnerlichen möchte, dann ist unser CD-Dienst ab Montag wieder da unter der Telefonnummer 08328 921 120 ist der CD-Dienst erreichbar. Natürlich in wenigen Augenblicken auch als Podcast ist die Sendung abrufbar auf unserer Homepage www.horeb.org. Dort klicken Sie einfach beim Podcast-Angebot auf Spiritualität und dann können Sie diese heutige Sendung noch einmal anhören. Dann sage ich ganz vielen Dank, Schwester Ingrid, noch einmal.
Ja, gerne, ja.
Das ist Schwester Ingrid.
Ihnen auch.
Von den Schwestern vom armen Kinde Jesu aus Aachen. Ich hätte das vorher falsch rum angesagt.
Kann passieren, ja. Aber ich wäre jetzt richtig gestellt.
Auf Wiederhören, Schwester Ingrid.
Ja, und Wiederhören Ihnen und allen Hörern und Hörerinnen noch einen gesegneten Advent und ein gnadenreiches, frohes Weihnachtsfest. Und schon heute alles Gute für das Jahr 2017.
Und diesen Wünschen schließe ich mich an. Ihnen viel Freude mit unserem weiteren Programm, sagt ihr Andreas Büscher.